Hey, schön, dass du da bist. Du hörst Ruhepol, der Podcast für Menschlichkeit im Business. Vielleicht kennst du das. In einem Seminar oder Retreat hast du erlebt, wie es ist, wenn Masken fallen und echte Verbindung entsteht. Und du wünschst dir, dass es im Alltag genauso bleibt. Doch zurück im Job oder in deiner Selbstständigkeit holt dich schnell der alte Modus von Funktionieren und Anpassen wieder ein. Hier erfährst du, wie du Menschlichkeit mitten im echten Leben lebst. Ich bin Theresa Ackermann, dein Host für weniger Müssen und mehr Menschsein. Herzlich willkommen zu meiner zweiten Folge von meiner Nervensystem-Serie. Ja, wie du vielleicht gehört hast, war mein letzter Podcast über den ventralen Vagusnerv. Falls du diese Folge noch nicht gehört hast, hör die dir gerne an, denn ich glaube, gerade diese vier Folgen jetzt, die ich produziere, die lohnt es sich wirklich am Stück zu hören, weil du da wahnsinnig viel über dich, dein eigenes Nervensystem lernen kannst, aber vielleicht auch teilweise Menschen um dich herum besser verstehen kannst und sicherlich den ein oder anderen Menschen auch wiedererkennen wirst. Und ja, heute werde ich über den Sympathikus sprechen, also einen der nächsten Nervensystemzustände. Und grundsätzlich ist mir dabei immer wichtig, dass das erstmal ein ganz, ganz wichtiger Zustand ist. Ja, der ist extrem wichtig, um unser Überleben zu sichern. Und Sympathikus steht ja besonders für Kampf und Flucht. Und Kampf und Flucht war natürlich evolutionär extrem wichtig. Also zum Beispiel, wenn ein Säbelzahntiger vor einem Menschen stand, dann war es natürlich wichtig, dass wir entweder flüchten vor dem Säbelzahntiger oder gegebenenfalls, wenn Flüchten nicht möglich war, auch gegen ihn kämpfen. Das heißt, grundsätzlich der Sympathikus extrem wichtig. Und es geht nicht darum, irgendeinen der Nervensystemzustände hier schlecht zu reden, sondern eher zu verstehen, wie zeigt sich jeder Nervensystemzustand. Und um dann halt zu verstehen, okay, wann kippe ich vielleicht selber in den und wie komme ich vielleicht auch aus dem wieder raus? Was kann mir helfen, wieder mehr in den ventralen Vagusnerv zu finden, wo ich ja schon eine Folge drüber gemacht habe? Und ja, grundsätzlich ist es so, dass der Sympathikus in unserer Gesellschaft gerne mit Stress verwechselt wird. Und ich selbst finde das gar nicht so richtig, denn eigentlich steht der Sympathikus für Aktivierung. Und eine Aktivierung im Nervensystem ist einfach extrem wichtig. Wenn ich einen Vortrag halte auf der Bühne, dann ist es wichtig, dass ich eine gewisse Aktivierung in mir habe. Dann ist es wichtig, dass ich dort verbunden mit mir bin. Und die Frage ist halt eher, ist die Aktivierung ventral verankert? Also da will ich wirklich nochmal zu meiner letzten Folge auf meine letzte Folge hinweisen, weil dann kann Aktivierung total geil sein. Dann entsteht so eine Leichtigkeit, eine Lebendigkeit, es entsteht Lebensfreude, ja. Und der Sympathikus mit ventralem Vagus kann einfach richtig, richtig, es ist eigentlich das, was wir uns oft wünschen, was wir im Leben haben. Schwierig wird der Sympathikus eher dann, wenn wir chronisch in so Stresszustände kommen, weil vielleicht der ventrale Vagus nicht so aktiv ist. Und dann steht da viel für Stress natürlich, wenn wir nur im Tun, am Machen sind, wenn wir irgendwie das Gefühl haben, wir sind nie genug und immer noch das nächste Ziel und so, dann entsteht Stress und dann kann dieser Sympathikus halt oder ist der vielleicht auch in seinen Schattenseiten mehr aktiv. Und auch da, ich sage zwar jetzt Schattenseiten, aber vom Grundsatz her geht es auch darum nicht, da jetzt zu sagen, oh, das ist die Schattenseite, die müssen wir loswerden, sondern erstmal, okay, da gibt es auch vielleicht Schattenseiten, aber auch die haben ihre Berechtigung, auch die haben ihren Grund und eigentlich geht es auch darum, auch damit wieder im Frieden zu sein und es mehr und mehr ja, beobachtend wahrzunehmen und eher Bewusstsein darüber zu haben. Und jetzt habe ich ja eben gerade schon mal das Beispiel mit dem Säbelzahntiger gebracht, aber das ist natürlich immer ein sehr theoretisches Beispiel, weil heute gibt es keine Säbelzahntiger mehr. Das heißt, wie kann denn eigentlich dieser Kampf und Flucht jetzt bei uns Menschen aussehen? Und das finde ich immer mega spannend, weil das zeigt sich oftmals viel subtiler und ist vielleicht auch manchmal gar nicht so offensichtlich. Ja? Kampf kann zum Beispiel sein, und jetzt bringe ich einfach mal ein paar Beispiele, wie das bei uns Menschen sein kann, dass ich mir immer wieder neue Ziele setze. Also ich habe irgendwie ein Ziel, keine Ahnung, Führungskraft zu werden und dann erreiche ich das Ziel und eigentlich freue ich mich gar nicht richtig. Also auch das passiert typischerweise, sondern ich sehe nur schon das nächste Ziel, dass ich die nächste Führungsebene dann auch noch erreichen will, jetzt mal als ein Beispiel. Oder auch ein Umsatzziel bei uns Selbstständigen. Ja, also du hast vielleicht das Ziel, keine Ahnung, fünfstellig pro Monat zu verdienen und dann hast du das erreicht und dann willst du aber auch die Millionen knacken im Jahr oder irgendwas, ja. Und das sind einfach so diese typischen Kampfzustände, die oftmals aus einem Sympathikus betonten Nervensystem kommen. Kampf kann aber zum Beispiel auch sein, dass ich in einem Meeting sitze und meinem Gegenüber gar nicht richtig zuhöre, weil ich meine, dass ich ja sowieso im Recht bin. Also das ist so ein ganz typischer Gedanke, auch wenn ich im Kampfmodus bin, kenne ich von mir selber auch, wenn ich so das Gefühl habe, so, ich habe jetzt hier aber Recht und der andere, nee, der ist auf jeden Fall falsch mit seiner Meinung. Da werde ich sehr, sehr hellhörig bei mir selber, weil dann weiß ich, Theresa, du musst mal ein bisschen aufpassen, könnte sein, dass du sehr stark gerade im Sympathikus unterwegs bist, weil dann geht meine Empathiefähigkeit auch verloren und genau, das ist so ein typischer Kampfmodus. Flucht kann wiederum sein, auch da nochmal so typische Beispiele bei uns Menschen, dass ich immer wieder Aufgaben prokrastiniere. Also, dass ich zum Beispiel wichtige Aufgaben habe, die ich eigentlich unbedingt angehen will und dass ich die aber immer wieder vor mir herschiebe, dass ich also vor dieser Aufgabe flüchte. Auch das kann verschiedene Gründe haben. Ich glaube, irgendwann mache ich mal eine eigene Folge über das Thema Prokrastination, aber das ist so eine typische Flucht, wie sich Flucht zeigen kann. Oder was auch sein kann, ist, dass ich mich ständig in Aufgaben stürze. Ja, also das ist manchmal daher auch gar nicht so leicht auseinanderzuhalten. Ist es jetzt ein Kampf, weil ich mir ständig Ziele setze oder ist es auch eine Flucht? Es kann tatsächlich auch beides sein, weil ich mich ständig in Aufgaben stürze. Ich arbeite ständig und selbst am Wochenende, wenn ich nicht arbeite, dann habe ich ständig irgendwie einen vollen Kalender und bin ständig verabredet oder gehe noch am Wochenende hier in die Berge und dort noch einen Ausflug machen und so weiter und komme eigentlich nie mal richtig zur Ruhe. Das kann auch so ein typischer Flucht sein, dass ich quasi vermeide, mal die Ruhe zu erlauben, vielleicht weil ich die Ruhe auch ganz unangenehm empfinde oder vielleicht auch, um nicht fühlen zu müssen. Ja, wir flüchten auch manchmal um Gefühle, die vielleicht da wären, die wir eigentlich, wo es eigentlich gut wäre, dass wir die mal lernen zu erlauben, dass wir die lernen zu spüren, dass wir vor denen flüchten und nicht fühlen wollen. Und du kannst jetzt einfach mal schauen, bis hierhin, vielleicht erkennst du dich in dem einen oder anderen Aspekt wieder. Ja, vielleicht sagst du, oh ja, das kenne ich von mir, wo du ja Momente hast, wo du vielleicht in den Kampf gehst oder halt auch Momente hast, wo du ausweichst und flüchtest. Und vielleicht sind es eher Momente und vielleicht sagst du, eigentlich sind es bei mir nicht nur Momente, auch das kann sein, sondern ich bin eigentlich ziemlich oft da drin. Ja, so oft passiert es, dass wir diese Überlebensstrategien, die einfach da sind, dass wir in unserer Kindheit gelernt haben, dass wir mit denen überleben und dass wir dann eigentlich wie chronisch auch da drin hängen. Da erzähle ich auch später noch was dazu. Und auch da, wie gesagt, es geht mir nicht darum, dass das irgendwie falsch ist, sondern es geht mir darum, Bewusstsein darüber zu schaffen. So, und dann lass uns mal schauen, was passiert denn typischerweise, wenn wir in den Sympathikus kommen. Das finde ich nämlich auch mega interessant, weil wir reden ja über das autonome Nervensystem. Das heißt, ganz viele Dinge, wenn wir in den Kampf und Flucht kommen, passieren auch da autonom. Das heißt, wir haben gar nicht direkten Einfluss darauf. Und manchmal ist es gar nicht so leicht zu sagen, ja, bin ich jetzt in dem Zustand oder nicht? Aber es ist vielleicht eher leichter zu erkennen, okay, welche körperlichen Symptome habe ich denn jetzt vielleicht? Und dann kann das auch ein Hinweis darauf sein, dass da vielleicht viel Sympathikusaktivierung in deinem Körper ist. Und ja, bei Kampf und Flucht, ich meine ganz klar, das finde ich immer so spannend, weil das macht es halt auch oft so logisch, auch biologisch an der Stelle. Wenn wir kämpfen oder flüchten wollen, dann wird letzten Endes alle Energie von den Prozessen im Körper abgezogen, die der Körper in dem Moment nicht braucht. Ja, das ist zum Beispiel auch der Grund, warum in der Situation unser Immunsystem runtergefahren wird. Ja, weil der Körper sagt, naja, wenn ich noch nicht mal weiß, ob ich jetzt hier den nächsten Moment überlebe, ob der Säbelzahntiger mich nicht gerade frisst, dann brauche ich mich jetzt gerade nicht um mein Immunsystem kümmern. Ja, also das hat wieder was mit Überleben zu tun. Der Körper priorisiert das Überleben im jetzigen Moment im Vergleich zum langfristigen Überleben, deshalb wird das Immunsystem runtergefahren. Also mal um ein Beispiel zu nennen. Und ich erzähle dir jetzt aber noch mehr Beispiele, was da im Körper passiert. Typischerweise, unser Herzschlag erhöht sich. Ganz klar, Kampf- und Fluchtaktivierung. Der Herzschlag erhöht sich, das Blut muss schneller pumpen, damit alles mit Sauerstoff versorgt wird. Dementsprechend wird auch unsere Atmung schneller und flacher. Das ist auch ganz typisch. Die wird einfach schneller, damit, wie gesagt, auch der Sauerstoff gut versorgt ist. Dann spannen sich unsere Muskeln schon mal an und werden vorbereitet. Zum Beispiel beißen wir eher die Zähne aufeinander oder wir haben auch Spannung im Körper, vielleicht im Nacken. Das sind so typische Dinge. Und das macht der Körper auch ganz klar, weil er auf den Kampf und Flucht sich vorbereiten will. Wir brauchen aktive Muskeln in dem Moment, wo wir kämpfen und flüchten wollen. Und das Spannende ist ja, wenn wir so in unseren Meetingräumen sitzen oder in unserer Selbstständigkeit sitzen, dann haben wir oft diese Energie in unserem Körper, vielleicht auch diese angespannten Muskeln, aber tatsächlich flüchten und kämpfen wir ja gar nicht, weil wir das, wenn, dann meistens eher nur verbal machen. Und dann halten wir diese Energie wie im Körper und das führt dann auch dazu, dass wir manchmal vielleicht chronische Spannungen haben, vielleicht chronische Nackenschmerzen oder so, weil wir es immer halten. Genau, was auch sehr gut passieren kann, ist, dass sich unsere Schweißdrüsen aktivieren. Und tatsächlich kann es auch gerade beim Sympathikus passieren, dass der Geruch unangenehmer wird, weil einfach wir auch ganz pragmatisch unseren Gegner durch unangenehmen Geruch verjagen wollen. Also das ist so evolutionär der Hintergrund, warum vielleicht auch manchmal Schweiß eher unangenehm riecht. Und ja, auch das kennst du vielleicht von dir, dass du manchmal Schweiß hast, der gar nicht unangenehm riecht und in anderen Situationen aber schon. Also ich kenne das von mir und da ist immer spannend. Ah ja, okay, da war wohl der Stresslevel irgendwie besonders hoch. Dann, was passiert noch? Unsere Verdauung wird heruntergefahren, ja. Das heißt, der Körper sagt da auch, ah ja, Verdauen ist jetzt nicht so wichtig gerade. Ich ziehe das lieber von der Verdauung ab. Das heißt, viele Menschen, die viel Sympathikus-Energie haben, erleben auch Verdauungsprobleme. Gleichzeitig sagt der Körper aber auch, dass er unnötigen Ballast abwerfen will, weil wenn ich natürlich flüchten will, dann ist es natürlich gut, möglichst viel unnötigen Ballast abzuwerfen. Das heißt, dadurch entsteht auch dieser Harndrang, den wir oft haben, wenn wir zum Beispiel nervös sind, dass wir da ständig das Gefühl haben, oh, ich muss nochmal aufs Klo. Das ist auch ein typisches, ja, autonome Reaktion unseres Nervensystems auf diese Aktivierung durch Aufregung, weil der Körper sagt, eigentlich würde ich am liebsten flüchten. Ich will gar nicht da auf diese Bühne mich stellen. Und fürs Flüchten ist es aber eigentlich viel, viel besser, wenn ich dann quasi eine leere Blase habe. Ja, also du siehst schon, das ist so spannend, das Thema. Also ich finde es so spannend, weil wenn man all das mal versteht, dann versteht man viel besser, warum das in bestimmten Situationen eigentlich alles passiert. Was auch noch passiert, ist, dass unser Blut dickflüssiger gemacht wird. Und warum das? Klar, wenn wir kämpfen, ist die Gefahr groß, dass wir vielleicht auch verletzt werden. Und wenn wir verletzt werden, ist es natürlich besser, wenn das Blut dickflüssiger ist, damit die Wunde nicht so stark blutet. Und das ist auch der Grund, warum sich dann unser Blutdruck erhöht, wenn wir viel im Sympathikus sind. Also grundsätzlich Menschen, die die vielleicht ein Blutdruckthema haben, es kann extrem hilfreich sein, sein Nervensystem zu regulieren und es kann einen extrem großen Auswirkung haben auf deinen Blutdruck. Und das finde ich so interessant, weil das erzählt einem kein Arzt, zumindest wüsste ich es nicht. Und das finde ich aber gleichzeitig auch ein bisschen schade, weil ganz viele Dinge, die wir im Nervensystem erleben, einfach ja, so logisch sind, wo ich mir denke, warum wissen das Ärzte nicht und warum gucken die nicht viel ganzheitlicher auf uns als Menschen? Das würde ich mir an der Stelle manchmal wünschen. Und dazu gesagt, es gibt aber immer mehr Ärzte, die auch das tun. Aber trotzdem, glaube ich, möchte ich dir einfach sagen, ja, wenn du irgendwie solche Themen hast, kann es wirklich hilfreich sein, auch mal zu gucken, okay, wie trägt dein Nervensystem eigentlich zu deinem körperlichen Zustand bei. Was auch passiert ist, dass unser Fühlen runtergefahren wird, ja, denn wenn wir verletzt werden im Kampf, dann ist es natürlich vom Körper clever, dass wir weniger spüren können. Das ist auch der Grund, wenn man manchmal Menschen sieht, ich habe das irgendwann jetzt auch mal gehabt, da ist eine Frau vor mir auf dem Fahrrad gestürzt, wenn man die dann fragt, dann sagen die ja oft, nee, es ist alles gut. Und das ist ja oft so dieser erste Schock, der Körper macht es, dass wir in dem Moment weniger spüren und vielleicht erst 10 Minuten später merken wir, dass wir eigentlich totale Schmerzen Schmerzen haben. Also auch das ist so der Grund, warum der Körper das macht und bedeutet aber natürlich auch, wenn ich nicht so richtig fühle, dass ich vielleicht auch meine Bedürfnisse nicht richtig wahrnehme, dass ich gar nicht mitkriege, dass ich Hunger kriege, dass ich gar nicht mitkriege, dass ich vielleicht auch müde bin. Also all diese Dinge spüren wir dann viel schlechter und vielleicht sogar auch die Gefühle an sich. Und das finde ich auch so mega, mega wichtig. Weil das erklärt auch, warum wir oft vielleicht über unsere Bedürfnisse und über unsere Grenzen hinaus leben. Genau, was auch gerne passiert, und das ist für mich so spannend, weil das habe ich lange, lange nicht gemerkt, aber daran merke ich tatsächlich inzwischen heute sehr, sehr schnell, in welchem Zustand ich bin. Wir kommen in einen Tunnelblick. Ja, also warum? Wenn wir jetzt gegen den Säbelzahntiger kämpfen, dann ist es natürlich so, dass wir irgendwie jede Bewegung von diesem Säbelzahntiger mitkriegen wollen, damit wir im Kampf halt gegen den bestehen. Also fokussieren unsere Augen sehr stark nur auf diesen Säbelzahntiger. Und ja klar, ich meine, der Säbelzahntiger ist nicht mehr da, aber selbst wenn wir dann in einem Meetingraum sitzen, kann es halt passieren, dass wir in diesen krassen Tunnelblick kommen. Und das finde ich tatsächlich auch nochmal eine Herausforderung an der vielen Online-Arbeit, weil was halt es ist erwiesen, dass es nicht nur so ist, dass wenn wir quasi in einen bestimmten Nervensystemzustand kommen, dass dann bestimmte Körperzustände folgen, sondern auch wenn wir in bestimmte Körperzustände gehen, dann folgt das Nervensystem. So, und wenn wir halt an so einem kleinen Screen sitzen, dann kommt der Körper automatisch auch in so einen Tunnelblick und dann wird automatisch mehr Stress auch ausgelöst. Also gerade wenn wir viel am Rechner sitzen, ist es so, so wichtig, immer wieder den Kopf hochzunehmen, immer wieder vielleicht aus dem Fenster zu schauen und immer wieder uns aus diesem Tunnelblick rauszuholen. Und was ich eben schon erzählt habe, typische Gedanken in diesem Zustand sind auch sowas wie, ich habe Recht und ja, ich bin im Recht und all diese Dinge. Und das finde ich halt so mega spannend. Also du siehst schon, du findest sowohl auf körperlicher Ebene verschiedene Symptome für den Sympathikus, aber auch in den Sinnen. Ja, zum Beispiel auch noch ein super Beispiel für Eltern. Wenn wir in einem Sympathikus-Zustand sind, dann hören wir auch nur noch bestimmte Frequenzen, weil der Körper sagt, alle Frequenzen, von denen Sicherheit ausgeht, die sind in dem Moment gar nicht relevant. Ich muss alle Frequenzen hören, von denen Gefahr ausgeht und oder vielleicht Rettung ausgeht, ja. Und dementsprechend hört das Ohr nur noch entweder sehr dunkle oder sehr hohe Frequenzen. Also hohe, weil vielleicht jemand um Hilfe schreit, oder tiefe Sequenzen, weil vielleicht jemand, ein Bär da ist, der irgendwie grölt und brüllt und wir den auch noch hören wollen. Und wenn wir zum Beispiel Kinder haben, die gerade so einen Wutanfall haben und dann anfangen, bei Kindern, denen irgendwie mit vielen Worten und liebevoll irgendwas zu sagen, kann man irgendwie davon ausgehen, das kommt null an, ja? Weil das Nervensystem ist nicht dafür gemacht. Das Nervensystem in dem Moment ist nicht dafür gemacht, dass das irgendwie ankommt. Das Nervensystem braucht in dem Moment einen Reiz, wo es vielleicht durch eine höhere oder dunklere Stimme, dass das Kind kurz mal, hey, hallo, jetzt komm wieder hierher. Und ganz ehrlich, solange ein Kind in dem Zustand ist, braucht man überhaupt gar nichts versuchen zu erklären. Das kommt eh nicht an. Also der kognitive, bewusste Teil unseres Gehirns ist in dem Moment auch sehr, sehr eingeschränkt. Das heißt, der wird runtergefahren. Und das finde ich auch nochmal so wichtig. Man kann natürlich Kindern das erklären, aber nicht in der Situation. Ja, also gerade von Kindern kann man auch viel über Nervensystemzustände lernen, weil die noch nicht so gewöhnt sind, wie wir Erwachsenen, diese ganzen Zustände immer wegzuregulieren und zu unterdrücken und so weiter. Von daher ist es da mega spannend, auch das bei Kindern zu beobachten. Auch wenn ich ja selber keine Kinder habe, aber ich liebe das, das auch bei denen zu beobachten. Ja, und jetzt kannst du gerne mal schauen, von dem, was ich jetzt erzählt habe, was es da alles so für Symptome im Sympathikus gibt. Was kennst du vielleicht von dir? Und vielleicht kennst du das auch, dass es Momente gibt in deinem Alltag, wo dein Herzschlag hochgeht, deine Muskeln sich anspannen. Und kannst auch gerne mal überlegen, wann du vielleicht im Alltag solche Momente erlebst. Und ja, ich habe eben schon erzählt, dass wir als Menschen die Zustände teilweise natürlich anders erleben als mit einem Säbelzahntiger. Und da ist mir einfach nochmal wichtig, sich das ganz bewusst zu machen, dass das wirklich eher so Momente sein können wie in einem Meeting, wo ich anderer Meinung bin und mich voll darüber ärgere, was jemand sagt, und dass wir dann halt in solche Zustände schon reinkommen. Ja, oder wenn ich zum Beispiel am Abendessenstisch sitze und das Kind haut wiederholt ein Glas um und ich ärgere mich und werde wütend, weil ich jetzt vielleicht das dritte Mal den Boden wische, ja, also auch da sich bewusst zu werden, ja genau, da kommen in diesen Ärgermomenten, wo ich irgendwie wütend werde, da ist der Sympathikus aktiv. Oder wenn ich mich mit meinem Partner streite und Türen knallend aus dem Raum rausrenne, das ist so ein typischer Fluchtmoment bei uns Menschen heutzutage. Und jetzt ist es so, und das finde ich jetzt ganz wichtig, weil darüber wird es auch in den nächsten zwei Podcast-Folgen auch gehen, wenn ich noch über die anderen zwei Nervensystemzustände spreche, die ich immer gerne unterscheide, dass wir entweder kurz in diesem Moment sein können oder dass sich wirklich dieser Zustand in uns wie chronifiziert. Ja, und das meine ich auch an dieser Stelle nicht böse, sondern wirklich eher beobachtend. Und evolutionär ist es quasi so angelegt, dass wir eigentlich erstmal nur kurz in diese Zustände kommen. Ja, also da ist jetzt dieser Säbelzahntiger, vor dem ich flüchte. Und wenn ich dann aber wieder vielleicht sicher bin in meiner Höhle, in meinem Stamm bin und sicher bin, okay, der Säbelzahntiger, der ist jetzt, ne, der ist jetzt, vielleicht haben wir den auch erlegt, was auch immer. Dann kann mein System auch wieder runterfahren, kann zurück in den ventralvagalen Zustand finden, und das heißt, wir können wie, das sage ich auch immer wieder, durch diese Zustände durchsurfen. Und ja, in der heutigen Zeit haben sich aber gewisse Überlebensstrategien oftmals bei uns chronifiziert. Und bei mir ist der Sympathikus-Zustand jetzt nicht so stark chronifiziert, sondern eher den, über den ich beim nächsten Mal spreche. Aber ich möchte jetzt einfach auch mal erzählen, wie sowas kommen kann. Ja, und es gibt natürlich 100.000 Wege, wie das passieren kann. Das ist, was ich jetzt erzähle, ist vielleicht ein Weg. Also mal ein Beispiel. Du hast vielleicht Großeltern, die im Krieg waren oder vielleicht auch in einem KZ oder so. Und die hatten vielleicht durch die Erlebnisse, die sie hatten, schon ein chronisch gestresstes Nervensystem, ja. Haben das vielleicht auch schon von ihren Eltern übernommen, die vielleicht auch schon den Ersten Weltkrieg erlebt haben, und aber auch durch die ganzen Dinge, die dann sonst noch so gesellschaftlich waren, und auch tatsächlich die Dinge, die erzählt worden sind früher, auch wie man Kinder erzieht, waren jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so, dass sie sehr nervensystemfreundlich waren, so zum Beispiel Kinder schreien zu lassen und alleine in einem Zimmer liegen zu lassen, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die Erziehungsmethode, die man heute noch machen würde, wenn man wirklich nervensystemgerecht erziehen wollen würde oder erziehen möchte. Und dann dadurch hat sich halt mehr und mehr auch in unserer Gesellschaft durch das, was wir erlebt haben, erstmal so ein Überleben entwickelt, und viel natürlich auch diese Leistungsorientierung, weil wir halt irgendwie leisten mussten, um letzten Endes unser Überleben zu sichern, um in der Gesellschaft anerkannt zu werden. Das heißt, wir haben in unserer Gesellschaft ja sehr stark verankert, dass wir nur etwas wert sind, wenn wir leisten. Und das ist, ja, würde ich sagen, schon sehr, sehr lange auch in unserer Gesellschaft verankert. Und dadurch erleben wir oftmals schon in der Kindheit und Schule, dass wir irgendwie kämpfen müssen, dass wir unseren natürlichen Flow auch unterbrechen müssen. Ja, dann als ganz kleines Kind folgen wir eigentlich noch unserem natürlichen Flow. Aber dann irgendwie lernen wir in der Schule, dass wir still auf der Schulbank sitzen müssen und jetzt bitte schreiben lernen sollen, obwohl vielleicht wir gerade viel mehr Lust auf Mathe hätten. Und so fangen wir immer mehr an, dann, okay, wir müssen hier leisten, wir müssen hier funktionieren, und wir verlieren dadurch mehr und mehr diese intuitive Verbindung zu uns selbst, und dadurch kann es einfach passieren, dass sich der Zustand von Kampf oder Flucht in uns chronifiziert. Ja, oftmals auch, weil wir dann merken, ah, okay, wenn ich eine gute Note schreibe, bekomme ich irgendwie Lob von meinen Eltern, wenn ich eine schlechte Note schreibe, dann vielleicht nicht, und immer mehr chronifiziert sich dann in uns dieser Kampf oder Fluchtmodus. Und da ist jetzt ja die Frage, wie macht sich das denn eigentlich bemerkbar, wenn sich der chronifiziert? Und das Spannende erstmal, was ich dazu sagen möchte, ist, dass die Deb Dana, die auch viel mit dem Stephen Porges, der ja die Polyvagaltheorie erfunden hat oder entdeckt hat, entwickelt hat, die sagt, nennt es wirklich Home Away from Home. Und das finde ich so einen schönen Begriff, also das Zuhause fern von zu Hause. Was meint sie damit? Also das eigentliche Zuhause, was wir alle haben, ist eigentlich dieser ventrale Vagus, wo ich die letzte Podcast-Folge dazu gemacht habe. Also das ist eigentlich das, wo unser Nervensystem, ja, was das Ziel ist, dass wir das, dass unser Nervensystem möglichst viel mit diesem ventralen Vagus verankert ist. Und unser Home away from home bedeutet dann, das ist die Überlebensstrategie, in die wir tendenziell reingehen, wenn es eng wird. Ja, und oftmals ist es so, dass deshalb auch Home away from home, das ist quasi der Zustand, in dem wir immer wieder reingeraten. Und es kann tatsächlich passieren, dass wir irgendwann mehr in diesem Zustand drin sind, als in diesem ventral verankerten Zustand. Und oftmals wird das gar nicht so als Problem wahrgenommen, weil das einerseits wir ja als normal wahrnehmen, also so nach dem Motto, ja, ich bin halt so, ich bin halt jemand, der irgendwie immer neue Ziele erreichen will. Und gleich, also dadurch merken wir ja gar nicht, dass das Normal, in dem, also von dem wir reden, ich bin halt so, das ist mein Normal, dass das, dass wir eigentlich eine andere, andere Möglichkeiten hätten. Und gleichzeitig ist es natürlich in unserer Gesellschaft heutzutage, wird einfach diese ganze Leistungsorientierung nach wie vor sehr, sehr stark ja, belohnt. Ja? Also Menschen, die erfolgreich sind, Menschen, die materiell vielleicht besser dran sind, die werden immer noch von vielen Menschen einfach, wird an den hochgeschaut. Ja? Und dadurch ist es einfach so, dass es gar nicht so leicht ist, gerade diesen Kampf- und Fluchtzustand zu erkennen und zu erkennen, hey, da ist eigentlich was ganz anderes möglich. Und ja, wie erkennt man jetzt, ob man das chronifiziert hat oder nicht? Also Menschen, die das chronifiziert hat, und ein paar Sachen hast du vielleicht auch eben schon verstanden von allem, was ich erzählt habe, die haben einfach sehr stark diese Leistungsorientierung in sich drin. Ja, die wollen unbedingt auf Teufel komm raus, und ich male jetzt mal das Extrembild auf, vielleicht diese Karriereleiter hochsteigen. Die fahren oftmals auch eher dann die Ellbogen raus und kämpfen dafür. Also dieses Thema Kampf ist sehr stark in ihnen auch verankert. Typisch ist auch, dass sie halt materielle Dinge anhäufen. Zum Beispiel, es muss noch der Porsche sein und so weiter. Weil sie halt auch gegenüber anderen Menschen zeigen möchten, was sie haben und auch immer im Kampf dort sind. Ja, also wenn ich halt das bessere Auto habe als mein Nachbar, dann siege ich quasi. Da ist dieser Kampf. Und so typisch finde ich immer da auch diese alte Sparkassenwerbung. Ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt, weil ich keinen Fernseher mehr habe. Aber früher, ich glaube, die meisten von euch kennen ihn, diese alte Sparkassenwerbung. Mein Haus, mein Auto, mein Boot, mein Pferd, keine Ahnung. Das ist auch so ein Inbegriff für mich von Sympathikus. Und ja, im Extremfall sind es dann auch die Manager, die so 60 bis 80 Stunden pro Woche arbeiten, wirklich immer in dieser Aktivierung, immer in diesem Zustand sind. Und dann aber, und das ist jetzt wirklich der extremste Extremfall, am besten auch noch auf den Marathon trainieren. Ja, weil Marathon ist ja am Ende dann auch wieder Aktivierung, Aktivierung, Aktivierung. Das heißt, die Menschen haben überhaupt keine Zeit in ihrem Leben, wo sie einfach mal runterkommen. Und oftmals auch die Art, wie so Menschen den Marathon angehen, ist halt auch oft purer Fight. Also das heißt, sie wollen immer eine neue Bestzeit schaffen, entweder sich selber gegenüber oder halt auch, wenn sie den Marathonlauf mit irgendeinem Freund oder so gemeinsam machen, dann dem Freund gegenüber, dem Kumpel gegenüber. Also auch da sehen wir jemand, der aus dem stark chronifizierten Sympathikus heraus ein Marathon läuft, wird es nicht machen, einfach nur, weil er Lust hat, einen Marathon zu laufen und Lust hat, den Marathon zu genießen. Also das ist so für mich der große Unterschied. Und daher ist oft für diese Menschen eher das Leben eine Challenge und vielleicht sogar ein Spiel. Es ist wenig Platz für Schwäche oder für Schwächere. Und auch so typische Sätze, die man oft von Menschen hört, das ist mir auch mal bewusst geworden, gerade wo ich mich viel auch mit dem Thema Marketing beschäftigt habe. Also wenn jemand Marketing macht und sagt, wenn ich das kann, kannst du das auch, dann nehme ich sofort Abstand, weil ich einfach weiß, okay, das ist ein Sympathikus-Mensch und die tun mir persönlich gerade mit ihren Angeboten meistens gar nicht gut, weil ich dadurch eher in diese Überforderungen reinkomme und dann immer das Gefühl habe, oh Gott, ich bin nicht gut genug. Genau, du kannst es und ich kann es aber doch nicht, weil meine Perfektionistin es dann auch alles ganz perfekt machen will. Also das mal als ein Beispiel. Und genau, körperlich manifestiert sich dann der Zustand auch oft. Und das kannst du dir natürlich vorstellen, wenn ich dir eben erzählt habe, dass wir im Sympathikus eher einen schnelleren Herzschlag haben, dass wir dort vielleicht auch eher in die Brust reinatmen. Da entsteht oft eher eine aufgepumpte Brust und auch aufgepumpte Muskeln. Also Muskeln natürlich auch als Anzeichen für Kampfmodus. Oftmals haben diese Menschen auch einen hohen Blutdruck und eigentlich auch ein schwacheres Immunsystem. Also sie sind oft auch infektanfälliger. Das sind mal so typische Dinge. Und ja, was ich da noch wichtig finde, dieser Zustand wird dann von vielen Menschen gerne als Eustress bezeichnet. Ja, weil die Menschen kriegen aus ihrem Kampfmodus auch ganz viel Energie zurück. Ja, und die kriegen auch ganz viel Selbstwert aus ihrer Leistung zurück. Und deshalb sagen sie halt, hey, das ist aber für mich Eustress. In meiner Definition stimmt das aber nicht, weil in meiner Definition ist das auch Distress. Denn ich benutze die Begriffe deshalb tatsächlich auch gar nicht gerne, weil ich finde, dass das einfach gesellschaftlich oft komisch definiert wird. In meiner Wahrnehmung und in meinem Wissen über das Nervensystem ist es viel hilfreicher zu beobachten, ob der ventrale Vagusnerv aktiv ist. Und wenn der ventrale Vagusnerv in der Aktivierung aktiv ist, dann kommen wir mehr in Flow-Zustände. Dann machen wir Dinge einfach, weil wir Lust haben, die Dinge zu machen, die wir machen. Wir können auch mal leisten und bewusst das tun, aber wir sind da viel liebevoller, freundlicher mit uns und viel verbundener mit uns. Und das finde ich einfach so wichtig. Und das ist für mich ein ganz anderer Zustand als dieser Zustand, der in der Gesellschaft oft als Eustress so, ja, aber mir macht das ja Freude. Ja, das Problem ist nur, den Menschen macht das meistens nur so lange Freude, wie auch der Erfolg hinten kommt. Wenn sie dann nicht erfolgreich sind mit dem, was sie tun, was weiß ich, sei es, dass sie nicht die Karriereleiter hochsteigen, dann sind sie schnell frustriert und kippen weg und so weiter. Und daran erkennen wir einfach sehr, sehr stark, dass das am Ende eine Sympathikusaktivierung ist, die vielleicht nicht so positiv ist. Ja, und da kannst du gerne mal für dich schauen, inwieweit du das vielleicht auch von dir kennst, dass du immer noch ein Ziel definierst, noch ein neues Projekt anfängst, noch einen Marathon. Vielleicht merkst du auch jetzt, wo ich dir das erzähle, wie vertraut dir das vorkommt. Oder für dir fällt vielleicht auch gleich ein Mensch in deinem Umfeld ein, bei dem du dieses Muster erkennst und kannst da gerne einfach mal für einen Moment reinspüren, woher du das kennst. Und ja, dadurch, dass in unserer Höher-Schneller-Weiter-Gesellschaft insbesondere Fight-Menschen aber auch hoch anerkannt sind, brauchen viele dieser Menschen oft lange, bis sie erkennen, dass sie mit ihrem Lebensstil vielleicht etwas auch schwierig ist. Und tatsächlich in dem Zustand ist es oft so, dass Menschen erstmal krank werden müssen. Ja, typische Krankheiten in dem Bereich sind auch Herzinfarkte, aber auch Momente, wo es vielleicht in der Karriereleiter dann plötzlich nicht mehr weiter nach oben geht. Und ich kann dir auch wirklich ein Beispiel nennen. Mir ist es schon sehr oft passiert. Ich war ja schon viel auf Seminaren, viel auf Workshops selber unterwegs. Und mir ist es wirklich schon oft passiert, dass 55-jährige Männer so ungefähr, Pi mal Daumen, vor mir gesessen haben, geweint haben und mir gesagt haben, dass sie es bewundernswert finden, dass ich in meinen 30ern, also ich bin jetzt zwar inzwischen 41, aber die Workshops sind jetzt auch schon ein bisschen länger her, mich schon mit diesen Themen im Leben beschäftige, weil diese Menschen einfach ihr ganzes Leben lang immer im Fight-Modus waren, merken, so, jetzt ist irgendwie das Ende der Karriereleiter angekommen, also daraus entziehen sie keine Energie mehr. Und gleichzeitig stellen sie fest, irgendwie habe ich eine Frau zu Hause, die ich gar nicht mehr kenne und meine Kinder sind inzwischen ausgezogen. Und irgendwie habe ich auch verpasst, wie die groß geworden sind. Ja, also auch das wieder Extremfall. Aber das ist so typisch auch etwas, was passiert gerne bei den Sympathikus-Menschen. Und vielleicht noch ein Thema, Sympathikus Fight kann auch noch unterschiedlich aussehen. Das ist mir kürzlich nochmal wieder aufgefallen. Und zwar, es gibt einmal diese klassischen Kämpfertypen, die alles unter Kontrolle haben wollen, die Ellbogen ausfahren, die immer noch ein Ziel erreichen müssen, über die ich jetzt schon viel geredet habe. Aber Sympathikus Fight kann auch sein, dass ich wirklich laut, dramatisch, sehr emotional werde. Viel Drama, viel Theatralik, also auch da ist eine starke Aktivierung drin. Auch das kann Fight sein. Da ist nur weniger Eigenverantwortung drin, sondern irgendwie so dieser stille Wunsch, dass jemand von außen die Situation rettet. Auch das kann Sympathikus sein. Noch eine etwas andere Ausprägung. Und wenn zum Beispiel Flucht chronisch wird, dann zeigt sich das auch oft anders. Also Menschen, die vielleicht ständig beschäftigt sind, aber nie das Wesentliche anpacken oder die immer wieder wie innerlich weglaufen, sei es durch Arbeit, Ablenkung, noch einen Podcast hören, noch ein Hörbuch hören, immer irgendwas lesen oder sich durch sich auch von ihren Beziehungen zurückziehen, die manifestieren oftmals körperlich dann eher, dass sie dünn und sportlich sind, immer bereit wegzulaufen, oder sie wirken auch rastlos und immer auf dem Sprung. Also das kann auch mal so ein Faktor sein. Ich habe jetzt eben sehr stark am Anfang über den Fight-Modus gesprochen, aber um einfach auch nochmal über den Flucht-Modus sehr zu sprechen. Und wie gesagt, manchmal ist es auch so, dass wir beide Zustände auch durchaus manifestieren, chronifizieren. Das kann durchaus auch sein. Also die Zustände sind nie so, dass wir sagen können, erst an oder aus, ein Zustand ist an oder aus, sondern wir können bei allem Mischzustände haben. Und dann kannst du auch da gerne mal schauen, ob du das kennst, dass du dich selber in Arbeit stürzt oder Ablenkung suchst, vielleicht um nicht fühlen zu müssen. Und kannst vielleicht auch gerne nochmal schauen, bin ich eher ein Kämpfertyp oder ein Fluchttyp oder kennst du vielleicht beides und wie zeigt sich das bei mir? Und auch da, ich meine, für mich ist ganz wichtig, ich kenne das durchaus auch. Ich kenne diese Zustände alle. Das ist völlig normal, dass wir diese Zustände alle irgendwo kennen. Und da ist einfach immer spannend, immer mehr zu verstehen, okay, wann komme ich denn eigentlich in welchen Zustand? Ja, und jetzt möchte ich einfach noch sagen, wenn du selbst merkst, okay, ja, ich bin ein Fight-Flight-Mensch, ein Kampf-Flucht-Mensch, was kann dann eigentlich helfen? Und erstmal finde ich es als allerwichtigstes, gesteh dir dein Muster ein. Und ich weiß, das ist in dem Zustand oftmals gar nicht so besonders einfach, weil wir halt aus dem Zustand auch wahnsinnig viel Bestätigung und Selbstwert ziehen. Und dann mach dir, wenn das aber möglich ist und du erkennst, ja, stimmt, da ist was, dann mach dir erstmal bewusst, das ist nur eine Überlebensstrategie. Ja, das ist eine Überlebensstrategie, die hat ihren Sinn. Und die hat in deinem Leben auch einen großen Mehrwert gehabt. Und das finde ich immer total wichtig, sich da auch wirklich liebevoll mit sich zu sein, weil das ist halt oft das, wenn in dem Moment, wo wir uns über Dinge bewusst werden, passiert es oft, dass sofort der Selbstkritiker anspringt. Und ich lade dich einfach ein, wenn du merkst, okay, ich werde mir jetzt bewusst, mein Selbstkritiker springt rein, zu sagen, hey, und es geht jetzt nicht darum, dass ich mich auch noch selber dafür fertig mache, sondern eher im Mitgefühl mit mir zu sein. Genau, und dann geht es letzten Endes gerade für Menschen, die viel Sympathikusaktivierung haben, auch zu lernen, dass auch parasympathische Zustände sicher sind. Denn das ist genau das, was dein Nervensystem verlernt hat. Dein Nervensystem hat verlernt, dass auch Entspannung, Ruhe sicher sind. Dein Nervensystem denkt letzten Endes, ich bin nur sicher, wenn ich kämpfe oder flüchte. Und ja, das bedeutet letzten Endes auch für dich, dass du dir mehr und mehr Inseln in deinem Leben einbauen darfst, in denen du nicht leisten musst. Ja, in denen du einfach mal sein darfst, in denen du vielleicht einfach mal einen Spaziergang im Wald machst. Und es kann tatsächlich auch gerade bei Menschen, die sehr stark im Sympathikus sind, oftmals erstmal helfen, etwas zu machen, was nicht total sofort in die pure Ruhe geht, weil es ist oft für die Menschen zu ruhig und dann entsteht so eine innere Unruhe in uns. Also bedeutet zum Beispiel, du machst einen Urlaub und vielleicht ist der Schritt nicht, dich an den Strand zu legen 3 Stunden, weil du das vielleicht gar nicht aushältst, sondern vielleicht eher, ich mache erstmal einen schönen Strandspaziergang und Geh aber nicht joggen, weil das Joggen wäre halt wieder extrem viel Aktivierung, sondern geh eher einen Spaziergang machen. Ich schlender da lang, ich nehme mal wahr, ah, okay, hier ist der Strand. Was laufen hier eigentlich für Menschen? Welche Wassersportler gibt es? Und all das ganz bewusst wahrzunehmen. Also da geht es wirklich darum, gegebenenfalls auch leichte Aktivierung zu verbinden mit Entspannung. Und ja, ich weiß, wie gesagt, dass es manchmal nicht so leicht ist, weil, wie gesagt, oft diese große innere Unruhe entsteht, wenn wir dann mal zur Ruhe kommen, und gleichzeitig lernt dein Nervensystem aber durch wiederholte neue Erfahrungen mehr Sicherheit. Und gerade da müssen wir uns auch manchmal zu zwingen. Also ich kenne das selber von mir, wenn ich sehr aktiviert bin, dass ich dann, und da habe ich auch schon mal hier im Podcast drüber gesprochen, dass ich dann so einen inneren Antreiber habe, der sagt, du musst es jetzt aber machen und deine To-Do-List ist für heute so lang und was mich dann voll in diesem Sympathikus hält. Und wenn ich dann aber mein Muster durchbreche und sage, okay, und jetzt gehe ich erstmal eine Stunde in den Wald und dann nach Hause komme, dann ist es oft so, dass das Drama von wegen, oh Gott, du hast so viel zu tun und die To-Do-Liste so lang, dass ich einen ganz anderen Blick darauf habe. Ja, also umso wichtiger, wenn du viel im Sympathikus bist, dass du dir diese Ruhemomente erlaubst und immer wieder integrierst und natürlich auch immer wieder Dinge tust, die deinen ventralen Vagusnerv stärken. Dazu habe ich in der letzten Folge auch schon einiges erzählt. Und was ich aber auch noch wichtig finde, vielleicht sagst du jetzt, Theresa, ja, ich selber kenne den Fight-Zustand von mir, aber ich habe eher auch Menschen in meinem Umfeld, die in diesem Zustand sind. Was hilft denn eigentlich im Umgang mit diesen Menschen? Weil auch das kann ja manchmal sehr anstrengend sein, insbesondere wenn die auch gar nicht so richtig wahrnehmen, dass sie in diesem Zustand sind. Also wenn du eine Person mit starken Fight-Muster in deiner Umgebung oder in deinem Team hast, dann ist es ganz wichtig, bleib klar. Ja, und auch da, je nach Nervensystemzustand, fällt einem das gar nicht leicht. Aber umso wichtiger ist, dass du dein eigenes Nervensystem immer besser regulieren kannst, weil je regulierter wir sind, umso leichter fällt uns das. Also bleib klar, bleib präsent, setz Grenzen und steig nicht in den Kampf ein. Ja, also wenn du in den Kampf einsteigst, dann kann das auch zu so einem, das wird schwierig. Und gleichzeitig, wenn du aber merkst, dass du in den Kampf einsteigst, was passiert mir auch manchmal, gerade wenn ich so mit meinem Mann oder so mal irgendwas über irgendwas diskutiere, dann hilft es eigentlich immer zu sagen, hey, Moment, ich brauche jetzt hier eine Pause. Und so in dem Zustand macht es eigentlich gar keinen Sinn, miteinander zu sprechen. Dann hilft es immer, sich wirklich bewusst zu machen, dass derjenige nur aus einer Überlebensstrategie handelt. Und dabei ist halt auch Augenhöhe extrem wichtig. Also nicht so dieses Ding, ah ja, ich habe dich ja jetzt durchschaut und ich bin ja jetzt hier was Besseres oder so, sondern wirklich so, ah ja, okay, der Mensch hat auch nur eine Überlebensstrategie. Und Mitgefühl mit dem Menschen zu bleiben, auf Augenhöhe zu bleiben. Und auch das ist nicht einfach, vor allem wenn Verletzungen passiert sind. Und ja, wenn du vielleicht auch als Führungskraft so jemanden in deinem Team hast, dann ist es wirklich auch wichtig, dass du, dass Fight-Menschen erstmal oftmals generell weniger reflektieren. Also das kann man jetzt auch nicht extrem pauschalisieren, aber da besteht ein bisschen die Gefahr. Und das heißt, du darfst sie durchaus auch unterstützen und auch immer wieder vielleicht hinterfragen, ob sie sich ihrer eigenen Wirkung bewusst sind. Also auch Wirkung auch auf andere. Und gerade bei Fight-Menschen solltest du wirklich klar machen, dass nicht nur ihre Leistung zählt, sondern auch Empathie und Teamfähigkeit wichtige Qualitäten sind und sie vielleicht auch darin unterstützen, dass sie auch diese Qualitäten mehr und mehr entwickeln. Und gleichzeitig ist es schon auch wichtig, ihre Energie, die sie mit einbringen, anzuerkennen und sie dann aber eher in konstruktive Bahnen zu lenken. Und ja, als Führungskraft ist es da wirklich wichtig, dass du den Rahmen hältst und gleichzeitig aber auch psychologische Sicherheit im Team wirklich sicherst, weil gerade das kann bei sehr starken Fight-Menschen manchmal nicht so leicht sein, weil die gerne auch dann Menschen um sich herum, die sie als nicht so leistend wahrnehmen, innerlich abwerten. Und das spüren die Nervensysteme drumherum ja auch. Also da ganz, ganz wichtig, diese psychologische Sicherheit im Team zu sichern und wirklich den Fight-Menschen auch mal einen Feedback zu geben über ihre Wirkung. Für Fluchtmenschen, also wenn du eine Person hast in deinem Umfeld, die starke Fluchtmuster hat, dann wirst du merken, diese Menschen ziehen sich eher zurück. Sie flüchten sich vielleicht auch in Aufgaben oder vermeiden. Verantwortung ist auch so typisch. Manchmal wirken sie sehr beschäftigt, aber oftmals auch nicht wirklich, wirklich präsent. Und hier hilft es wirklich, ruhig zu bleiben, auch wieder da nicht zu werten und sanft, aber konsequent Verbindung anzubieten, weil den Menschen fehlt oft die Sicherheit. Und wenn sie die Sicherheit haben, dann flüchten sie auch nicht mehr. Und daher besonders wichtig, nicht in Frust oder Abwertung zu kippen, sondern klar zu spiegeln, mir fällt auf, dass du dich oft zurückziehst. Und da eher auch neugierig zu bleiben. Ah ja, okay, warum ziehst du dich denn zurück? Was brauchst du? Genau, und ganz wichtig, wenn du als Führungskraft so jemanden im Team hast, dann braucht so ein Fluchtmensch braucht etwas anderes als so ein Kampfmensch. Und beim Fluchtmensch geht es eher weniger darum, Grenzen zu setzen, sondern darum, Sicherheit und klare Strukturen zu geben. Also klare Prioritäten, kleine Schritte, stabiler Rahmen helfen Fluchtmenschen wieder ins Team zu finden. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, ich bin doch keine Nanny, ich kann doch nicht ständig dahinterher sein. Und ja, das stimmt, Führung ist nicht Babysitten, aber Führung heißt letzten Endes auch Verantwortung für den Rahmen zu übernehmen und Menschen in ihrer Entwicklung zu begleiten. Denn ganz ehrlich, Führung wird insbesondere ja dann gebraucht, wenn es schwierig wird. Ansonsten braucht man eigentlich, also wenn alles gut läuft, braucht man eigentlich keine Führungskraft, mal ganz böse gesagt. Genau, und gerade bei Fluchtmenschen bedeutet das, ihnen wirklich ihre Muster zu spiegeln und sie dann sanft, aber bestimmt wieder ins Team zu holen. Das bedeutet halt kein Hinterherlaufen, sondern gelebte Führung. Und der Unterschied liegt letzten Endes darin, ob du jemanden einfach laufen lässt oder ob du sagst, hey, ich sehe dich, ich brauche dich hier, was brauchst du, um wirksam zu sein? Also das sind so die Fragen, die da helfen können. Ja, und jetzt zum Abschluss habe ich wieder ein paar Reflexionsfragen für dich mitgebracht. Und ja, du kannst mal schauen, erstens, woran merke ich, dass ich im Sympathikus bin? Einfach mal bei dir, körperlich, emotional, vielleicht auch mental. Woran erkenne ich das? Und dann schau gerne mal, gehst du eher in den Kampf oder eher in den Fluchtmodus oder kennst du beides von dir? Und wie sieht das bei dir aus? Ja, weil auch das kann ganz unterschiedlich ausgeprägt sein. Und dann schau auch gerne mal, bin ich eher zeitweise in diesem Zustand? Oder habe ich vielleicht festgestellt, dass es mein Home away from home ist? Also, dass ich quasi ein bisschen diesen Zustand chronisch bin. Und dann schau gerne die vierte Frage, was passiert mit meiner Führung oder auch mit meinem Business, wenn ich aus dem Sympathikus meine Arbeit gestalte? Dann die letzte Frage, Frage 5. Welchen kleinen Schritt könnte ich ausprobieren, um meinen Sympathikus im Alltag bewusster zu regulieren? Und das kannst du dir sowohl überlegen, wenn du sagst, okay, ich bin da nur zeitweise drin, aber auch überlegen, wenn du sagst, oh ja, ich kenne den Zustand auch aus meinem Alltag sehr gut chronifiziert. Ja, und jetzt hoffe ich, das war spannend heute für dich. Also nachdem ich ja in der letzten Folge über den ventralen Vagusnerv gesprochen habe, habe ich heute über den Sympathikus gesprochen. Und in ähnlicher Form werde ich in der nächsten Folge dann über den Functional Freeze Modus, also Freeze and Fawn, geht es viel ums Thema Funktionieren, aber auch Fawning, ums Anpassen. Das ist so ein Mischzustand zwischen Sympathikus und dorsalem Vagus und über den werde ich in der nächsten Folge sprechen. Hör da gerne rein, weil ich finde, dass es so, so wichtig ist, dass wir diese Zustände nicht nur an uns selbst erkennen, sondern mehr und mehr vielleicht auch an anderen Menschen erkennen, weil je besser wir diese Zustände an anderen Menschen erkennen, umso besser wissen wir auch, wie wir mit ihnen umgehen müssen und natürlich für uns selber gilt das Ganze sowieso. Für unsere eigene Selbstführung kann das einfach so einen großen Unterschied machen. Ja, ich hoffe, das war heute spannend für dich und wenn du nochmal tiefer eintauchen möchtest in dein eigenes Nervensystem, dann möchte ich dich nochmal daran erinnern, dass ich diesen Kurs habe verbunden mit dir, lerne die Sprache deines Nervensystems und genau in dem Kurs kannst du letzten Endes für dich wirklich genauer herausfinden, okay, in welchem Nervensystemzustand bin ich eigentlich immer wieder, wie erkenne ich diese Zustände und es kann wirklich ein toller Kurs für dich zu dem Thema sein. Und ansonsten stehe ich natürlich auch gerne für Coachings zur Verfügung und auch da nochmal der Hinweis, bis zum 30. September gilt noch mein Sonderangebot, wo ich dir 2 Sessions zum Preis von einer gebe und wir gehen in der allerersten Session nochmal ganz tief auf das Thema Atmung ein, machen eine kleine Atemanalyse, weil auch die Atmung einfach schon sehr, sehr viele Hinweise darauf gibt, wie dein Nervensystem unterwegs ist, was in deinem Nervensystem los ist. Und wir machen quasi in dieser ersten Session eine Atemanalyse mit einem kleinen Nervensystem-Check, sodass du hinterher für dich auch besser verstehst, okay, wie ist eigentlich mein Nervensystem unterwegs? Und in der zweiten Session schauen wir dann, was du brauchst. Und meine Idee grundsätzlich ist, dass ich dir in der zweiten Session eine Idee gebe, wie du diese innere Sicherheit in dir stärkst. Und wenn aber in dem Moment irgendwas anderes bei dir gerade wichtig ist, dann gehe ich da auch mit dem Flow und schaue, was dein größter Mehrwert in der Session sein wird. Ja, soweit von mir. Ich hoffe, es war spannend heute für dich und ich freue mich, wenn du wieder einschaltest in der nächsten Folge und falls du sie noch nicht gehört hast, auch die letzte Folge über den ventralen Vagusnerv dir noch anhörst. Denn all diese 4 Folgen gemeinsam zu hören, ist, glaube ich, super spannend und da wirst du schon so viel über dich und dein Nervensystem verstehen. Vielen lieben Dank und dann bleibt mir wieder noch zu sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß.